Seien Sie herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, bei unserer Spiritualitätssendung. Mein Name ist Veronika Ruf. Der Referent der heutigen Sendung ist Pater Dr. Paul Zahner aus Graz. Er spricht über den Kapuzinerpater Pio und das Geheimnis seiner Wundmale. Dieser bescheidene Kapuziner hat die Welt mit seinem ganz dem Gebet und dem Anhören der Brüder gewidmeten Leben in Staunen versetzt. So begann Papst Johannes Paul II. Seine Predigt zur Seligsprechung von Pater Pio von Pietrelcina im Jahr 1999. Der Petersplatz reichte nicht aus, um die Menschen zu fassen. Bis hin zum Tiber scharten sich die Gläubigen, um der Seligsprechung beizuwohnen. Es schien, ganz Italien und unzählige Gläubige aus allen Herrenländern waren anwesend. Was fasziniert die Menschen so an diesem Pater, der doch sein Kloster nie verlassen hat? Nur kurze Zeit später, im Jahr 2002, sprach Papst Johannes Paul II. Den Pater Pio auch heilig. Ein Zeichen von der großen Popularität dieses Kapuziners. Was hat er denn so Großartiges getan, dass er zu solch einer Berühmtheit wurde? Eigentlich hat er doch nur gebetet, die Messe gefeiert, Beichte gehört, ein Krankenhaus gegründet und gelitten. Das ist wohl der Schlüssel. Sein Leiden aus Liebe vereint mit Christus am Kreuz. So eng war er mit ihm verbunden, dass er sogar seine Wundmale trug. Am 23. September 1968 starb Pater Pio. Aber die Flut von Pilgern nach San Giovanni Rotondo riss bis heute nicht ab. Es freut mich, dass wir für die Sendung über Pater Pio jemanden gewinnen konnten, der sich mit franziskanischer Spiritualität auskennt. Die Kapuziner haben ja als Ordensvater auch den heiligen Franziskus. Ich begrüße jetzt Pater Dr. Paul Zahner, zugeschaltet aus Graz in Österreich. Grüß Gott, Bruder Paul.
Grüß Gott.
Ja, Bruder Paul, Sie waren ja schon öfters auf Sendung. Es kann aber nicht schaden, Sie trotzdem mal auch wieder mit einem ausführlichen Lebenslauf vorzustellen. Sie sind eigentlich Schweizer aus dem Kanton St. Gallen. Sie sind Franziskaner und seit 1992 zum Priester geweiht worden. Sie haben dann über den Franziskanertheologen Bonaventura ihre Doktorarbeit geschrieben. Von 1998 bis 2003 waren Sie Seelsorger an der katholischen Universitätsgemeinde in Fribourg in der Schweiz. Dann waren Sie Kustos, also der Obere der Franziskaner in der Schweiz, von 2006 bis 2009. Jetzt leben Sie im Franziskanerkloster in Graz, in der Steiermark in Österreich, und sind dort in der Seelsorge tätig. Sie arbeiten im Bereich der Vertiefung und Vermittlung franziskanischer Spiritualität und Theologie durch zahlreiche Kurse, Wochenenden, Exerzitien und so weiter. Und Sie haben auch eine Lehrveranstaltung an der Theologischen Fakultät in Graz. Daneben sind Sie auch tätig durch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Sie sind also ein richtiger Spezialist für franziskanisches Gedankengut. Und so freuen wir uns jetzt darauf, wenn Sie uns Ihren, fast hätte ich gesagt, Mitbruder, denn die Franziskaner und Kapuziner berufen sich ja beide auf den heiligen Franziskus, sind aber dann doch zwei eigenständige Zweige, zwei eigenständige Orden. Also wenn Sie uns jetzt den Kapuzinerpater Pater Pio von Pietrelcina vorstellen. Bitte, Bruder Paul.
Wir haben schon gehört, dass Pater Pio eine der bekanntesten Persönlichkeiten der katholischen Kirche jetzt in der neuesten Zeit gewesen ist. Interessanterweise wird er bis heute immer noch als Pater Pio bezeichnet, obwohl er schon heilig gesprochen ist, nennt man ihn im allgemeinen Gespräch nicht den heiligen Pio, sondern es ist der Pater Pio gewesen. Es scheint, dass dieser Begriff des Paters oder der besondere Begriff eines Menschen jeweils auch bei den Heiligen bleibt. Bei uns Schweizern ist es so mit dem heiligen Bruder Klaus, der die Bruderanrede zu seinem Namen dazu bekommen hat, weil er am Ende seines Lebens als Einsiedler gelebt hat und in der Stille des Rampftes gewesen ist. So wird der heilige Pio Forcione eben als Pater Pio bezeichnet, da offensichtlich seine priesterliche Aufgabe für sein Leben ganz wesentlich gewesen ist und sein Leben zutiefst auch geprägt hat. Er wird so als Pater Pio, darum als priesterlicher Seelsorger bezeichnet, der er als Kapuziner immer gewesen ist. Wer war dieser Pater Pio? Ich will ein paar kurze Gedanken aus seiner Lebensgeschichte herausnehmen. Er wurde 1887 in Pietrelcina in Italien als Francesco Forcione als achtes Kind eines Ehepaares geboren. Er lebte den christlichen Glauben mit den Eltern und in der Familie zusammen und bekam so eine immer tiefere Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. So trat er am 22. Januar 1903 als Novize in den in Italien sehr bekannten Kapuzinerorden ein. Dabei erhielt er den Ordensnamen Pio der Fromme. Er hat begonnen, nach der ersten Profess im Kapuzinerorden Theologie zu studieren, legte 1907 die ewige Profess im Kapuzinerorden ab und wurde dann am 10. August 1910 zum Priester geweiht. Er war dann für einige Zeit Kaplan von Pietrelcina und wurde 1915, also zu Beginn im ersten Teil des Ersten Weltkrieges, als Sanitäter in die Armee einberufen, musste dann aber wegen seiner schlechten Gesundheit schließlich für dienstuntauglich erklärt werden. So kam er nach dieser Zeit im Militär in Italien in das Kapuzinerkloster von San Giovanni Rotondo in der Provinz von Foggia in Italien, in dem er den Rest seines Lebens dann verbracht hat. Er verstarb in diesem Kloster am 23. September 1968. Ich möchte gerne drei Elemente aus dem geistlichen Leben von Pater Pio besonders hervorheben, die mir so scheinen, dass sie die Kernelemente seines inneren geistlichen Lebens gewesen sind. Er lebte eigentlich aus der geistlichen Erfahrung dieser drei Elemente heraus und war so fähig, die eigene Erfahrung dann als Hilfen für das geistliche Leben auch anderen Menschen weiterzugeben. Es ist ja meistens so, dass wir das, was wir selber erleben, dass wir dazu fähig sind, das dann anderen Menschen weitergeben zu können und tiefer hineinzuwachsen in die Seelsorge, in die Sorge für andere Menschen, wo wir selber Erfahrungen gemacht haben. Die drei Elemente seines geistlichen Lebens ist seine tiefe Beziehung zur Feier der Eucharistie, seine Freude an der Versöhnung, die Gott auf besondere Art und Weise im Sakrament der Beichte uns schenken möchte, und schließlich seine tiefe innere Beziehung zum Leiden Christi. Mir scheinen diese drei Elemente sozusagen die Kernelemente seines geistlichen Lebens zu sein, die uns auch helfen, selber zu erkennen, wo wir in diesen Bereichen stehen und was uns helfen kann, selber einen tieferen Weg im Glauben zu finden. Ich möchte beginnen mit der Feier der Heiligen Messe, die für Pater Pio ganz wesentlich gewesen ist. obwohl seine eigene persönliche Frömmigkeit von kirchlicher Seite her und auch von der Seite des Ordens für einige Zeit dazu führte, dass Pater Pio keine Seelsorge betreiben konnte und eine Zeit lang die Heilige Messe nicht mehr öffentlich feiern konnte, lebt er trotzdem mehr als aus allem anderen aus der Eucharistie selber. Es war für ihn nicht das, was er für die anderen tat, sondern zuerst das, was er selber feierte und wo er selber hineingenommen worden ist. Es ging ihm also nicht darum, dass er stolz sein konnte, Priester zu sein und so als Priester die Heilige Messe zu feiern, um anderen Menschen Gott zeigen zu können, sondern es ging ihm vor allem darum, dass er in der Eucharistiefeier die tiefste und auch die wandelndste Begegnung mit Jesus Christus selber haben konnte. Er erfuhr die Gegenwart Christi und die Wandlungskraft Christi gerade in der Feier der Heiligen Messe. Man kann darum sagen, dass er selber aus der Messfeier heraus gelebt hat, dass die das Zentrum seines Alltags gewesen ist. Er erfuhr Jesus Christus in der Eucharistiefeier ganz und gar gegenwärtig und erlebte sich selber von Christus ergriffen in der Feier der Eucharistie. Das führte dazu, dass er ein geradezu mystisches Verständnis der Eucharistiefeier entwickelt hat und immer mehr aus dieser inneren Mystik der Eucharistie zu leben vermochte. So wurde die Mitfeier der Heiligen Messe mit Pater Pio für die Gläubigen, die mit ihm die Messe gefeiert haben, zu einem sehr tiefen Erlebnis. Denn sie wurden hineingerissen in das Geheimnis der Verschwendung Gottes an uns Menschen, das sich in der Eucharistie auf einzigartige Weise zeigt und was wir auf einzigartige Weise erleben können. Und so lernten sie aus dieser letzten Gabe Gottes, dass er sich selber in Jesus Christus den Menschen schenkt, tiefer zu leben, in eine tiefere Beziehung zu Gott hineinzukommen. Die geistliche Begegnung der Eucharistie, der Heiligen Messe, wurde darum für Pater Pio letztlich viel wichtiger als alle Überlegungen, wie die Heilige Messe denn äußerlich gefeiert werden muss. Oft genug denken wir zu viel über die äußeren Fragen der Gottesdienstfeier nach und ärgern uns über alle Fehler, die ein Priester oder jemand anders macht in der Feier des Gottesdienstes und vergessen dann das Eigentliche der Heiligen Messe, nämlich dass Gott selber sich mir schenken will, dass er hier gegenwärtig ist, um mich berühren zu können. Das ist ja der Sinn der Eucharistiefeier, diese Gegenwart Jesu Christi. Wenn wir versuchen, alles besser zu wissen als andere, die die Eucharistie feiern, verlieren wir letztlich den inneren Bezug zum tiefsten Geheimnis des Glaubens, das sich in der Eucharistie auf einzigartige Weise gezeigt hat. Pater Pio zeigt uns also auf besondere Art und Weise, wie ein mystisches Leben auch für uns aus der Eucharistie heraus gepflegt werden kann und wie wir versuchen sollen, diese innere Begegnung mit Jesus Christus in der Feier der Heiligen Messe hineinzukommen. In einem Moment der Pause dieses Geheimnis in uns selber gegenwärtig werden lassen.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Der Referent, der heute die Sendung mit uns gestaltet, ist Pater Dr. Paul Zahner aus Graz. Der Kapuziner Pater Pio und das Geheimnis der Wundmale, das ist unser Thema. Wir haben gehört, wie sehr Pater Pio aus der Eucharistie lebte. Man könnte ihn aber auch einen Heiligen des Beichtstuhls nennen. Und dazu kommen wir jetzt. Bitte, Bruder Paul.
Pater Pio wurde in seinem Leben sehr bekannt als Beichtvater und als geistlicher Begleiter von sehr vielen Menschen. Es heißt, dass sehr viele Leute hingeströmt sind ins Kapuzinerkloster, um Pater Pio zu sehen, bei ihm zu beichten oder ein inneres Problem mit ihm besprechen zu können. Pater Pio hat so bei vielen Leuten den Namen eines Märtyrers des Beichtstuhles bekommen, da gerade ihm eben sehr schwere und schwierige Dinge in der Beichte vorgelegt wurden, die er tragen musste und die er innerlich immer wieder vor Gott hinlegen musste. Er musste Antworten geben auf Probleme von Menschen und er musste versuchen, diese Probleme der Menschen auch innerlich immer wieder vor Gottes Barmherzigkeit zu tragen, um wirklich sein Erbarmen finden zu können. Die Aufgabe eines Beichtvaters, das wird einem bei Pater Pio sehr deutlich, ist kein leichter Dienst, da ein Beichtvater oftmals mit schwierigen persönlichen Situationen von Menschen konfrontiert wird und er die innere Haltung eines Menschen nicht ändern kann, sondern er muss die Menschen ermutigen, selber einen guten Weg gehen zu können. Pater Pio war, ich denke, das ist wohl ein wesentlicher Punkt, ein solch guter Beichtvater, weil er persönlich auch aus der Beichte gelebt hat, weil die häufige Beichte ihm etwas ganz Zentrales war. Er hat darin die Barmherzigkeit Gottes immer neu selber empfangen dürfen und wurde darum besonders fähig, sie Menschen auch weitergeben zu können. Er wusste, dass ihm persönlich ein Priester in der Beichte helfen kann, da letztlich das Geschenk der Beichte ja darin liegt, dass im Wirken Jesu Christi er den Menschen Barmherzigkeit und Neubeginn schenkt. Es ist letztlich Christus selber, der verzeiht. Und das ist die Erfahrung in der Beichte schlechthin. Allerdings muss man hier hervorheben, dass Pater Pio zweifellos kein leichter Beichtvater gewesen ist. Es heißt, dass er die sogenannte Seelenschau gehabt hätte, dass er also in Menschen hineinschauen konnte und ihre Sünden und Fehler oft selber sehen konnte. Das konnte für einzelne Menschen manchmal hilfreich sein, dass er ihnen was sagen konnte, was sie selber kaum auszusprechen vermochten oder nicht aussprechen wollten. Aber es war trotzdem wichtig, dass diese Menschen dann den Weg zur persönlichen Reue finden konnten. Denn die Reue ist neben dem Aussprechen der eigenen Schuld ja ein Kernelement der Beichte, dass ich wirklich sagen kann, es tut mir leid, was ich getan habe, ich möchte jetzt umkehren und neu beginnen. So wird etwa von einer Frau berichtet, die bei ihm gebeichtet hätte, der er die Lossprechung nicht geben konnte, da sie den Ehebruch gegenüber ihrem eigenen Mann nicht bereuen konnte und Pater Pio in der Seelenschau das erkannt hat. So hat er die Frau ohne Lossprechung aus dem Beichtstuhl weggeschickt und ihr gesagt, dass sie mit der Reue wiederkommen soll, um von Gott Vergebung zu empfangen. Diese Frau musste dann tagelang mit sich selber ringen, um wirklich diese Reue empfinden zu können. Und noch einmal in den Beichtstuhl von Pater Pio gehen konnte, um so ihre Schuld und ihre Reue zu dieser Schuld bekennen zu können. Sicherlich musste Pater Pio gegenüber dieser Frau und gegenüber vielen anderen Menschen im Gebet immer auch ringen, damit diese Frau innerlich die Umkehr und die Reue finden konnte und dann bereit wurde, den Neubeginn, den Christus ihr schenken wollte, wirklich auch anzunehmen. Auch heißt es in den Berichten, dass Pater Pio manchmal Gläubige bei der Kommunion weggeschickt hätte, dass sie also von ihm die Kommunion nicht empfangen konnten, weil er erkannte, dass sie von einer schweren Schuld belastet waren. Und er hat ihnen gesagt, sie sollen umkehren von der Schuld, um dann wirklich Christus empfangen zu dürfen. Das sind sicherlich Handlungen eines Priesters, die schwierig sind für die Menschen, die fast verletzend sind, dass sie weggeschickt werden, aber die oft genug sie auch bereit machen, in sich zu gehen und neu zu beginnen. Und diese persönliche geistliche Gabe von Pater Pio war sicherlich so intensiv mit Christus im Gebet verbunden zu sein, dass er diesen Menschen geholfen hat, den endgültigen Schritt, die innere Umkehr Gott gegenüber vollziehen zu können. Und selber zeigt das, welchen großen Wert für unser Leben das Sakrament der Beichte doch auch hat. Auch wenn sich vieles in uns selber dagegen wehrt, Reue zu zeigen und umzukehren, ist es gerade diese Chance der göttlichen Barmherzigkeit, die er uns anbietet und für die er uns auch Zeit geben möchte, damit wir diese Umkehr wagen können. Wichtig ist aber dabei auch das Gebet der Gläubigen für die Priester selber, die als Beichtväter ein oftmals schwieriges Amt zu tragen haben, damit sie gerade in der Beichte die Menschen wirklich weiterführen können und ihnen wirklich auch eine Hilfe sein können, damit sie tiefer in die Barmherzigkeit Gottes ihnen gegenüber hineinwachsen können. Ich möchte noch einen dritten Punkt nennen. Das erste war die Beziehung zur Heiligen Messe, das zweite das Charisma des Beichtvaters und der persönlichen Beichte von Pater Pio und der dritte Punkt sind die Wundmale, die er selber von Jesus Christus empfangen hat. Es gibt viele Elemente im Leben von Pater Pio, die uns zeigen, wie tief er als Kapuziner mit der franziskanischen Spiritualität verwurzelt gewesen ist. Doch das Element, das dies am allerdeutlichsten zeigt, ist die Tatsache, dass er selber die Wundmale Jesu an seinem eigenen Leibe getragen hat, wie sein Ordensgründer, der heilige Franziskus, der erste Mensch vermutlich gewesen ist, der die Wundmale Jesu an seinem Leibe trug. Er berichtet, dass Pater Pio in einer tiefen Begegnung mit dem Gekreuzigten am 20. September 1918 an Brust, Händen und Füßen die Wundmale Jesu empfangen hätte. Allerdings verbarg er die Wundmale vor den anderen Leuten, indem er beispielsweise fingerlose Handschuhe getragen hat, damit die Wundmale an den Händen von den Leuten nicht gesehen werden konnten. Das ist wohl ein ganz typisches Zeichen für Stigmatisierte, dass sie ihre Wundmale verbergen. Sie zeigen sie nicht den Menschen, sondern sie verbergen sie. Das Zeichen dafür, dass die äußeren Wundmale letztlich ein äußeres Zeichen sind für eine tiefe innere Begegnung mit Jesus Christus selber. Das Wichtigste ist also diese innere Begegnung mit Christus, die sich äußerlich dann zeigt. Aber diese innere Begegnung versuchen die Stigmatisierten zu schützen und selber sich dieser Begegnung hinzugeben, sozusagen. Wie Pater Pio, so tat es auch Franziskus. Er hat die Wundmale den Brüdern oder anderen Menschen als das ganz Persönliche seiner Christusbegegnung nicht gezeigt, sondern er hat sie verborgen getragen und es wurde erst nach seinem Tode bekannt, dass Franziskus stigmatisiert war. Es ist darum wichtig, sehr wichtig, dass wir in unserem Glaubensleben auch bei den Heiligen, den äußeren Wundmalen, keine zu große Bedeutung zusprechen. denn Leiden und Dunkelheit gehören letztlich zum Leben jedes Christen dazu, ja zum Leben jedes Menschen schlechthin. In diesen Dunkelheiten erleben wir alle das Leiden Jesu auf unsere ganz eigene Art und Weise mit. Und wir haben so Anteil an den Leiden Christi, wie schon die Heilige Schrift sagt. Und wir sollen versuchen, so immer tiefer in das Leiden Christi hineinzuwachsen und es anzunehmen. Manchmal wird dieses Leiden äußerlich sichtbar, etwa in einer Krankheit oder in einem familiären Leiden, das wir tragen müssen. Als Zeichen für den Stigmatisierten selber und auch für andere Menschen kann es aber auch ausnahmsweise in den Wundmalen sichtbar werden, dass die Begegnung mit dem Gekreuzigten so intensiv war, dass wir in den Wundmalen die Nähe Jesu sehen können. Pater Pio wurde darum sozusagen auf Jesus Christus hin durchsichtig, indem er eben die Wundmale Christi an seinem Leibe getragen haben. So erkennen wir im stigmatisierten Pater Pio einen Menschen, der wie Jesus selber leben wollte und wie Jesus auch und gerade das Leiden und die Dunkelheit in seinem eigenen Leben angenommen hat. Er wird so zu einem Bild für unser Leben, das auf Christus hin und von Christus her gelebt werden soll. Auch wir sollen durchsichtig werden auf die Wundmale Christi hin. Und wir erfahren dann im eigenen Alltag immer wieder die Nähe des Gekreuzigten selber, auch in den eigenen Leiden. Das Ja zu den Wundmalen und vor allem zu unserem eigenen Leiden muss aber immer wieder neu gesagt werden können. Und gerade dieses Ja dazu fällt uns oftmals unglaublich schwer, das Ja zu sagen, das Leiden auf Christus hin anzunehmen. Auch Anfechtungen und Zweifel an den Wundmalen von Pater Pio und an der Gesundheit seiner Frömmigkeit gehören eigentlich zu den Wundmalen dazu. Also nicht nur das Leiden des Körpers, sondern auch die Anfechtungen, ob das überhaupt echt ist, ob nicht ein Betrug dahinter ist, diese trägt sozusagen der Stigmatisierte in seinem Herzen mit. Mir scheint es, dass solche Anfechtungen gerade gegenüber stigmatisierten Heiligen wohl bis ans Ende der Zeiten bestehen werden. Und sie werden uns dauernd vorgelegt, indem einzelne Menschen oder einzelne Gruppen Zweifel an den Wundmalen haben. So ist es etwa bis heute so, dass es Zweifler gibt, ob Franziskus wirklich die Wundmale gehabt hat. Es ist darum schwieriger, das geistliche Geheimnis der Wundmale von Franziskus oder von Pater Pio anzunehmen, als 100 andere bessere Erklärungen dafür finden zu können. Letztlich ist aber das einzig Wichtige nicht die äußere Tatsache der Wundmale, sondern dass Gott in einem Menschen gewirkt hat und dass dieser Mensch so ganz tief in die Verbindung mit Jesus Christus, mit dem Gekreuzigten hineingekommen ist. Das ist das Geheimnis, das wir eigentlich bewundern müssen und nicht so sehr die äußeren Wundmale. Dann wird diese Leidensmystik eines Menschen zu einem wertvollen Geheimnis für den Glauben anderer Menschen. Und wir können dann in den Stigmatisierten die Gegenwart Christi auch im Leiden unserer Welt erkennen.
Hier ist Radio Horeb in der Spiritualitätssendung. Pater Dr. Paul Zahner aus Graz spricht über den Kapuziner Pater Pio und das Geheimnis seiner Wundmale. Im Sakrament der Beichte hat Pater Pio zahlreiche Menschen ihre Sünden abgenommen und ist ihnen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und die dritte Säule seines Wirkens nach der Heiligen Messe und nach der Beichte, das ist sein Leiden. Er war stigmatisiert, das heißt, er trug die Wundmale Christi an seinen Händen und an seiner Seite. Jetzt hören wir, warum er dann so die Verehrung von ihm so zunahm. Bitte, Bruder Paul.
Es ist sehr verblüffend, wie beliebt Pater Pio unter den Menschen geworden ist und sehr schnell geworden ist. Wahrscheinlich auch ein wenig, weil die Italiener sehr begeistert sind von den Heiligen und die Heiligen feiern und ihnen sehr vertrauen. So hat man den Eindruck, dass er in kürzester Zeit eigentlich zu einem Zeichen des Wirkens Gottes und einem ganz konkreten Menschen am Pater Pio für unsere Zeit geworden ist. So wurde er von Papst Johannes Paul II. Im Jahre 1999 selig gesprochen. Es wird berichtet, dass Papst Johannes Paul II. Pater Pio 1947 einmal selber besucht hätte und dass dieser ihm sogar vorausgesagt hätte, dass er einmal Papst werden würde. Kurze Zeit später, 2002, wurde er vom gleichen Papst schon heilig gesprochen. Man hat den Eindruck, er sei in Italien zumindest der beliebteste Heilige schlechthin geworden. Vorher waren die beliebtesten Heiligen Antonius von Padua und der heilige Franziskus. Aber im Moment zumindest hat Pater Pio die Heiligkeit, die Beliebtheit der Heiligkeit dieser beiden abgelöst und er wird sehr verehrt in ganz Italien. Deutliches Zeichen dafür sind, wie ich selber schon ein paar Mal gesehen habe, italienische Lastwagen, auf deren Führerkabine ein großes Pater Pio-Bild aufgeklebt ist. Der Heilige wird sozusagen als Schutzpatron auf dem Lastwagen mitgeführt und er soll die Lastwagenfahrer und die Fracht, die mitgeführt wird, beschützen. In San Giovanni Rotondo, am Ort des Lebens und Sterbens von Pater Pio, wurde eine Großkirche gebaut, San Pio da Pietrelcina, damit die großen Wallfahrtsgottesdienste nach der Heiligsprechung hier Platz haben konnte und Pater Pio wirklich würdig verehrt werden kann. 2008 wurde schließlich der Leichnam von Pater Pio exhumiert, also aus dem Grab herausgenommen und man konnte so noch einmal wissenschaftlich genauer untersuchen, wie sein Körper war und wie er selber körperlich gesehen gelebt hat. Das ist heute mit medizinischen Untersuchungen ja leicht möglich. So feiert seit der Heiligsprechung im Jahre 2002 die ganze Kirche, also am heutigen Tag, am 23. September, überall auf der Welt den heiligen Pater Pio von Pietrelcina. Ich möchte gerne meine Gedanken und Überlegungen zum Leben von Pater Pio jetzt abschließen mit dem kirchlichen Tagesgebet zum Gedenktag des heiligen Pater Pius. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast dem heiligen Priester Pio in einzigartiger Weise die Gnade geschenkt, Anteil am Kreuze deines Sohnes zu haben. Und du hast durch seinen Dienst die Wundertaten deines Erbarmens erneuert. Gib, dass wir dem Leiden Christi stets verbunden sind und so glücklich zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt werden. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Unser Referent heute ist Pater Dr. Paul Zahner aus Graz. Er hat gesprochen über den Kapuziner Pater Pio und das Geheimnis seiner Wundmale. Herzlichen Dank, Bruder Paul, für Ihren Vortrag.
Bitte.
Ja, eingangs hatte ich etwas provozierend gesagt, dass Pater Pio doch eigentlich gar nichts Besonderes gemacht hat. Er hat eigentlich nur grundlegende Dinge katholischer Spiritualität gelebt. Also er hat die Messe gefeiert, Beichte gehört, er hat gebetet, er war karitativ tätig dadurch, dass er dieses Krankenhaus gegründet hat. Er hat keine Kirche gebaut oder er ist nicht in die Mission gegangen in fremde Länder und so großartige Dinge, wie wir vielleicht von Heiligen erwarten. Was ist denn da sein Geheimnis? Warum hat er dann so einen Zulauf gehabt?
Also man kann sagen, dass er das, was er getan hat, jetzt aus dem Glauben heraus, mit ganzem Herzen getan hat. Also es war letztlich eine mystische Gottesbegegnung, die er gepflegt hat. Das ist eigentlich das Ziel jetzt gerade der Gottesdienste, die wir feiern. Wir sollen eigentlich in diese Mystik hineinkommen. Mhm. Das muss das Ziel sein, wirklich Christus begegnen zu können, von ihm ergriffen zu werden in diesem alltäglichen Tun. Und das hat er auf besondere Art und Weise getan und erlebt als, sagen wir, ganz gewöhnlicher Heiliger zu Hause sozusagen.
Mhm. Eine erste Hörerin hat uns erreicht, Frau Burkhardt aus Bielefeld. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pater. Es liegt etwa 20 Jahre zurück, dass ich nach meiner Scheidung in großer Not war und ich oft nicht wusste, wie ich da rauskam. Und eines Morgens beim Erwachen stand Pater Pio an meinem Bett und sagte nur: Nimm doch die weltlichen Dinge nicht so wichtig. Und von diesem Tag an war ich aus meiner Not befreit bis zum heutigen Tage. Und wenn ich das Bußsakrament empfange, dann bitte ich immer: Lieber Heiland, gib mir Pater Pio als Beichtvater. Und so kann ich dann auch meine Sünden von Herzen bereuen. Dies ist mein Beitrag.
Ja, danke schön, Frau Burkhardt. Danke für dieses wirklich aufbauende Zeugnis. Alles Gute Ihnen nach Bielefeld. Ja, ich darf Frau Maischberger aus Passau jetzt begrüßen.
Grüß Gott. Maischberger, Passau. Ja. Grüß Gott, Herr Dr. Paul Zörner. Ich bin ein großer Pater Pio Verehrer, war zweimal bei ihm. Er steht bei uns auf dem Hausaltar als Statue und er wird täglich angerufen. Und ich habe auch die Pater Pio Zeitung. Und da habe ich gelesen, dass Pater Pio immer die Tridentinische, die alte Messe gefeiert hat. Und er hätte angeblich nur einmal die moderne Gemesse gefeiert. Und er sei da also dann gestorben. Jetzt wollte ich gern wissen, was Sie dazu sagen, ob das stimmt oder ja, ich wollte die Wahrheit wissen.
Ja, Bruder Paul?
Ja, also man muss sich natürlich bewusst sein, dass die neue Form der Messe, dass die ja erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingeführt worden ist. Also im deutschsprachigen Raum war das, ich meine 1970, dass diese offiziell bestätigt worden ist mit den übersetzten Texten. Und da Pater Pio 1968 gestorben ist, hat er wahrscheinlich die neue Messe gerade noch erlebt, dass die eingeführt wurde oder dass bekannt geworden ist. Also mir scheint es wichtig zu sein, also dass man ihn nicht vereinnahmt jetzt sozusagen, für die tridentinische Messe, dass er nur diese wollte, sondern er wollte in der Kirche leben und kirchlich sein. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass wir das tun, was die Kirche tut, jetzt auch in der Liturgie mit der neuen Messform.
Eine ganz zentrale Sache des Christentums und ich will die Messe von Pater Pio nicht vereinnahmen. Mich hat nur interessiert, welche Messe der Pater Pio gefeiert hat. Das war es eigentlich.
Ja, also es war auf jeden Fall die tridentinische Messe in seiner Zeit, ja, die er gefeiert hat. Heute haben wir ja wieder die Gelegenheit, dass die tridentinische Messe wieder frei gefeiert werden kann. Also man hat es eigentlich wieder geöffnet, dass man nicht nur die moderne, heutige Liturgie hat, sondern auch die tridentinische Messe wieder feiern kann, was wahrscheinlich günstig ist so.
Ja, danke schön, Frau Maischberger, für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen.
Bruder Paul, Sie sagten, dass die Frömmigkeit von Pater Pio auf Widerstand gestoßen ist, nicht nur von seinem Orden her, sondern auch von Seiten der Kirche, sodass er die Messe nicht mehr öffentlich feiern durfte und auch einige Zeit von der Seelsorge ausgeschlossen war. Was wurde ihm denn konkret da vorgeworfen?
Also er galt jetzt in gewissem Sinne als sehr streng jetzt in der Seelsorge, weil er zum Beispiel Leute direkt von der Kommunion eben ausschließen konnte. Und das ist natürlich immer etwas heikel, also wenn Priester das tun oder merken, ich müsste das tun. Oder? Also das muss man auf eine kluge Art und Weise normalerweise tun können. Und solche Dinge wurden ihm vorgeworfen. Dazu kam, dass er ja auch Visionen gehabt hatte und innere Schauungen gehabt hat, von der die Kirche dann sehr kritisch gewesen ist, ob das echt ist oder nicht. Also es erschien einem etwas übertrieben zu sein, hat die Kirche den Eindruck gehabt, diese Schauungen, und eher gefährlich für Leute, denen er davon erzählt hat, jetzt in der Verkündigung oder in seinem persönlichen Zeugnis. Und darum wurde es ihm verboten, wohl viel zu streng wurde es verboten, aber das ist wahrscheinlich auch typisch für die Kirche. Manchmal ist die sehr streng und nachher wird der gleiche Pater Pio dann heilig gesprochen. Also je mehr er die Strenge annehmen konnte, desto heiliger wurde er wahrscheinlich auch darin dann.
Mhm. Ja, das ist ja schon auch hart. Ich meine, gerade im Beichtstuhl, wenn er dann Leute wegschickt, die ohne Lossprechung, das konnte man wahrscheinlich auch gegen ihn verwenden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ein Priester, der seine Beichtkinder wieder wegschickt, weil er meint, dass sie nicht genug Reue zeigen. Also wie ist das überhaupt mit der Reue? Das wäre nämlich meine nächste Frage. Was heißt das? Ja, es tut mir leid. Muss man da ein Gefühl dabei haben? Oder manchmal sieht man ja seine Sünden auch ein und trotzdem reuen sie einen ja nicht so ganz wirklich bis ins Letzte.
Ja, also mit der Reue ist jetzt in dem Sinne nicht eine vollkommene Reue gemeint, dass ich völlig mich abwenden kann innerlich, sondern es ist zum Beispiel gemeint, dass ich der Meinung bin, ich tue das nicht mehr, oder? Also das ist eigentlich ein wichtiges Element. Dass jetzt die Frau, die den Ehebruch getrieben hat, von der ich erzählt habe, wenn die der Meinung ist, es tut mir leid, was ich getan habe, aber ich tue es wieder, oder? Das geht so weiter in dieser Beziehung. Das ist dann der heikle Punkt. Also da muss jemand da wirklich sagen, es muss jetzt zu Ende sein.
Mhm.
Und das ist nicht selbstverständlich, auch heute nicht bei den Menschen, oder? Also, auch die zum Beichten kommen, müssen manchmal auf diesen Weg gehen.
Mhm.
Das kann dann heikel sein, solche Leute auch zu begleiten. Oder es kann sehr hart sein, wenn ich dann sage, jetzt, so geht es nicht. Oder?
Ja, jetzt haben wir noch zwei Hörer in der Leitung. Eine Dame darf ich zuerst begrüßen. Grüß Gott. Ja, hallo.
Ja.
Ja, Sie sind auf Sendung.
Ah, grüß ja. Gott. Ja, grüß Gott. Herzlichen Dank für den Vortrag, Herr Pater Dr. Zahner. Ich habe eine Frage zu der Dame, die hat zuerst angerufen, die den Pater Pio gesehen hat. Gibt es denn solche Erscheinungen öfter?
Also bei Pater Pio wird das manchmal berichtet, dass es solche Erscheinungen gibt oder dass er irgendwo gegenwärtig ist.
Mhm.
Wobei das natürlich immer heikel ist, ja, zu überprüfen oder so.
Mhm.
Also, das genügt ja oftmals, dass ich einfach selber sagen kann, für mich war das so, das habe ich so erlebt. Ja.
Mhm.
Und es muss dann nicht irgendwo geprüft werden können, ob es so ist oder nicht.
Ja, nur also der eigene Glaube daran, eben, dass man dann auch nicht zweifelt, dass, ja, das ist halt so ungewöhnlich. Ne?
Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ja. Also wenn mich das sehr berührt innerlich, dann muss ich sagen, da hat Gott oder Pater Pio eingegriffen in dem Sinn in mein Leben.
Also,
auch wenn ich das jetzt nicht auf irgendeine Art und Weise belegen kann. Aber ich merke das innerlich, dass es so ist.
Also ich habe nämlich da so eine ganz tiefe Erfahrung auch gehabt mit ihm. Und ja, das beschäftigt mich halt schon ziemlich lange. Und deshalb war ich jetzt einfach auch sehr eigentlich froh, dass die Frau da das ausgesprochen hat, weil das kann man ja kaum eigentlich aussprechen. Ne? Ja, gut.
Ja, danke schön. Danke für Ihr Zeugnis. Ja, jetzt haben wir noch einen Herrn. Grüß Gott.
Ja, ich habe nur die Frage, und zwar hat die Wundenmale hat er ja beim Tod nicht mehr gehabt, der Padre Pio. Und eine andere Frage ist es, dass der Papst Benedikt XV. Und der Johannes Paul I., die waren eigentlich, haben gesehen, dass der Pio ein betrügerischer Komödiant ist. Und der Johannes der 23. hat sich beschwert über die intimen Beziehungen, die was er zu Frauen gehabt hat. Stimmt das? Oder ist das?
Ja, das sind jetzt drei verschiedene Vorwürfe sozusagen, Bruder Paul.
Ja, also es ist so, dass wir berichtet, dass er im Tode die Wundmale nicht mehr gehabt hat, dass die eigentlich verschwunden sind von seinem Körper. Ja. Ist wahrscheinlich das Zeichen sozusagen der Auferstehung, dass er empfangen hat dann, dass diese Wundmale nicht mehr da waren. Sie sind allerdings vorher in dem Sinn untersucht worden, weil man das gewusst hat, dass er die Wundmale hatte. Und mit der modernen Medizin ist das einfacher, das zu untersuchen, als das früher der Fall gewesen ist. Was jetzt die Frage nach der Beziehung betrifft, da habe ich zumindest davon gelesen, dass ihm das vorgeworfen wurde, dass er zu einer Frau oder zu Frauen eine Beziehung gehabt hätte. Das waren wohl, so wurde es deutlich dann, gewissen Sinne geistliche Beziehungen, die er zu diesen Leuten gehabt hat und jetzt nicht persönliche Beziehungen. Aber die waren in dem Sinn intensivere Beziehungen, dass er manchmal mit diesen Leuten gesprochen hat. Aber da gibt es keinen Hinweis darauf, dass das irgendetwas gewesen ist, was nicht sein sollte jetzt für einen Kapuziner.
Ja, danke schön. Alles Gute Ihnen auch. Ja, jetzt hätte ich noch eine Frage, die vielleicht auch damit jetzt zusammenhängt mit seinem Namen, Pater Pio der Fromme. Bevor er selig und heilig gesprochen worden ist, hat man ja mit seinem Namen auch genau das verbunden, dass er zu fromm ist oder einfach dieses auch fast Frömmlerische, also nichts für Intellektuelle. Er ist ein Pater für die einfachen Leute gewesen. Können Sie das bestätigen oder hat sich darin etwas geändert?
Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, ja. Also aus dem Grund ist er wahrscheinlich auch so beliebt geworden, weil er für die einfachen Leute da war. Also im gewissen Sinne ist das sehr franziskanisch, ja. Mhm. Also für die Leute da zu sein, die kommen und denen das weiterzugeben, was ich weitergeben kann. In dem Sinn heißt das auch, dass er ein guter Seelsorger war, dass er den Leuten nahe war. Dass er sehr fromm war, das ist sicher so, dass er selber wirklich sehr fromm war und die Leute versuchte, zur Frömmigkeit hinzuführen. Und ist sicher auch so, dass nicht alle Leute mit seiner Art der Frömmigkeit jetzt viel anfangen können. Also ich glaube, dass bei Heiligen ja immer etwas unterschiedlich, ob man die Art eines Heiligen jetzt gerne hat oder ob man nicht lieber einen anderen Heiligen hat sozusagen, der mir jetzt näher kommt. Und Pater Pio war sicher ein Pater, der eben versuchte, wirklich aus dieser Gottesbegegnung mit großer Frömmigkeit und innerem Eifer leben zu können.
Ja, danke schön. Ich hätte jetzt zwar noch einige Fragen, die mir so unter den Nägeln brennen, aber wir sind leider schon am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns in Pater Pio nahegebracht haben, Bruder Paul. Schön, dass wir jetzt die letzte Stunde mit Ihnen verbringen durften. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, dann bestellen Sie sich doch eine CD bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer und Faxnummer 0700 75 25 75 20. 0700 75 25 75 20. Oder Sie können sie sich auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch für Ihre zahlreichen Anrufe. Zum Schluss bitte ich Sie, Bruder Paul, dass Sie uns den priesterlichen Segen geben.
Wollen wir dir, himmlischer Vater, danken für das Charisma, das du dem Pater Pio geschenkt hast und das du uns durch seine Heiligkeit auch heute weiterschenken willst. Mach uns bereit, in den Sakramenten und im Leiden Christus immer tiefer zu erkennen. So segne und stärke sie auf die Fürsprache des heiligen Pater Pio, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ihnen, Bruder Paul, alles Gute bis zur nächsten Sendung.
Danke.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen und weiter viel Freude mit unserem Programm. Es verabschiedet sich Veronika Ruf aus Würzburg.